Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen sowohl Inspiration als auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblich oder persönlich. Heute geht es um ein hochaktuelles Thema, von dem du vielleicht schon im Sport gehört hast, nämlich die Verbindung aus Emotionen und Körper. Und bei mir zu Gast ist David Manning. Schön, dass du da bist. Hallo. So, jetzt habe ich dich gerade noch freigeschaltet, das Mikrofon. Es war gerade noch eine Nanosekunde nicht zu hören. Ich freue mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Und damit ihr überhaupt wisst, wer David ist gelernter und staatlich geprüfter Masseur und der Erfinder einer Methode, die dir dabei hilft, dein wahres Potenzial zu leben. Und das Besondere ist, David geht hierbei über den Körper und hat im Laufe seiner Arbeit mit hunderten Klienten herausgefunden, dass einer der zentralen Gründe, die uns daran hindern, in unsere volle Kraft zu kommen, unsere Ziele zu erreichen, unter anderem unterdrückte Gefühle sind, die sich dann zum Beispiel auch in chronischen Verspannungen oder auch Schmerzen ausdrücken können. Und daher hat er sich auf den Weg gemacht, geforscht und gelernt, ist mittlerweile in ganz Europa unterwegs und war auch in der Welt unterwegs. Er wird gleich ein bisschen was davon erzählen, um Menschen zu behandeln und zu unterrichten. Und er gilt heute als einer der führenden Experten im Bereich Emotionen und Körper und ist gerade mal, ich glaube, Ende 20, oder?
Ja,
28. Ja, unglaublich. Du hast früh angefangen, ne? Ich glaube mit 22 oder so.
Ja,
das ist richtig. Was ist da genau passiert? Wie ging es los?
Ja, ich habe eine Massageausbildung gemacht und wir werden dann ja sehr stark von der schulmedizinischen Richtung geleitet und habe dann in einem Krankenhaus gearbeitet und all diese verschiedenen tiefen, extremen Erkrankungen gesehen und irgendwann mal wurde ich dann eingestellt in einer Praxis und durfte dort alles ausprobieren, was ich wollte. Mein Chef hat wortwörtlich gesagt, wenn du mit den Patienten einen Handstand, selbst wenn du mit denen einen Handstand machst,
ja,
solange es hilft, kannst du es machen.
Wusste er, worauf er sich einlässt?
Er wusste nicht, worauf er sich einlässt. Er wusste nicht, was ich dort in diesem Keller alles getrieben habe, um diese Menschen da, um ihnen zu helfen, habe ich natürlich viel ausprobiert, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich einen bestimmten Punkt, dort wo die chronische Erkrankung ist, Verspannung etc., dort drücke und den Menschen anleite und zu fragen, was fühlst du hier? Mhm. Und zu meinem Erstaunen hat es dann auf einmal einen Overlap gegeben zwischen dem Körperlichen und dem Psychischen. Mhm. Und ich konnte das erstmal total gar nicht fassen, weil für mich Psychologie war super interessant und Massage war interessant. Und dass die beiden zusammengekommen sind, das war wie eine Heirat für mich. Mhm. Und ja, seitdem bin ich auf diesem Weg.
Ich finde das ja total spannend. Ich meine, wie war das denn damals so, als du angefangen hast? Du musst ja so 20, 21, 22 gewesen sein.
Ich habe mit 23 habe ich
mit 23, okay. Ja. Und auf einmal stellt man dann sowas fest und ich glaube, das hatte ich in einem anderen Interview von dir gehört, dass du ja vor allen Dingen die Frage gestellt hast, warum kommen eigentlich Menschen permanent wieder in die Behandlung?
Ja.
Also ich meine, es war toll fürs Business, aber ja irgendwie ziemlich blöd für den Patienten.
Schön gesagt,
Wie kommt man überhaupt auf diese Frage? Hast du eine Tasse Tee getrunken und sie kam zu dir oder wie bist du auf die Frage gekommen?
Nee, ich glaube, das ist eine Frage, die jeder Heiler oder Therapeut irgendwann mal hat. Ne? Mhm. Also, dass man will ja eigentlich auch Ergebnisse erzielen. Mhm. Ne? Und da schaut man sich dann um, mache ich überhaupt die richtige Methode? Ist Massage überhaupt das, was den Menschen hilft? Mhm. Und dann guckt man und dann merkt man, oh, der Orthopäde, bei denen kommen auch die ganze Zeit die Patienten wieder. Irgendwo ist da vielleicht noch nicht ganz, arbeiten wir noch nicht ganz da an der Ursache. Ne? Und dann gibt es auf diese Frage halt, gibt es diese ganzen verschiedenen Richtungen. Da gibt es dann chinesische Medizin, da gibt es Osteopathie. Mhm. Ne? Und leider nur gibt es eine gewaltige Spaltung zwischen zwei Ebenen. Ne? Und zwar, das ist die emotionale, psychische Ebene und die körperliche Ebene. Ne? Ein Osteopath, ein Masseur, ein Orthopäde, ein Chiropraktiker, die arbeiten alle auf der körperlichen Ebene, wo immer mehr versucht wird, natürlich sich der psychischen Ebene anzunähern. Mhm. Und auf der psychischen Ebene haben wir bekanntesterweise nur Psychotherapeuten, Behavioral Psychology und jetzt auch Traumatherapeuten seit ein paar Jahren. Und das ist eine krasse Spaltung, die da stattfindet. Und dass ich da gewagt habe, von dieser körperlichen Ebene mal rüber zu gucken und zu schauen, gibt es da einen Overlap, habe ich dann im Endeffekt eine Tür geöffnet, wo sich eine komplette neue Dimension sich mir geöffnet hat, in denen sich erklärt, warum bestimmte Klienten und Patienten bestimmte Erkrankungen kriegen und warum bestimmte Erkrankungen sich mit bestimmten emotionalen Problemen verbinden und wie das alles entsteht. Und ich meine darauf, sehr viele Antworten gefunden zu haben.
Mhm. Ja, das kann ich mir am besten vorstellen. Und du warst ja tatsächlich auch unter anderem in Australien, ne? Ich habe mal so ein bisschen Diridi-Musik hier nochmal draus gesucht. Hast du im Outback gelernt oder warst du irgendwie bei den Eingeborenen unterwegs oder hast du studiert oder was hast du in Australien gemacht?
Das klingt nach einem fantastischen Abenteuer.
Ja, das klingt so ein bisschen. Ich habe mich bemüht, das mit der Musik dramatisch zu unterlegen, hast du gemerkt. Sehr cool.
Genau, nee, ich habe einfach geguckt, wer befasst sich mit Emotionen auf die Art und Weise, wo ich wirklich auf dem Level, wo ich antworten wollte. Ich habe geguckt, es gibt diese ganzen Bücher über Trauma, über Körperansätze, aber alles war noch sehr so auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Und auf der anderen Seite ist wieder so eine, haben wir die so ganzen esoterischen Bücher, die über Energie, über Chakren und so weiter lesen. Und ich habe irgendwie nicht gefunden, was da in der Mitte irgendwo diese beiden Ebenen zusammen bringt. Und da bin ich dann nach Australien extra gereist, um dort von einem meiner Lehrer, Chris Knight, zu lernen, weil er sehr viele Antworten auch für sich gefunden hat und unterrichtet. Er unterrichtet Emotional Anatomy und da befasst man
Emotional
sich.
Emotional Anatomy.
Genau.
Okay.
Und da geht es wirklich um die Verfassung von Körper, dass der Körper ein Ausdruck und die Form des Körpers ein Ausdruck unserer Seele ist. Oder unserer emotionalen Befassung, unserer Charakterstruktur. Und das ist total spannend. Dann lernt man da Face Reading und Körperlesen und lernt halt zu verstehen, warum sieht der Körper so aus und welche Emotionen hängen damit zusammen.
Was ich ja so spannend finde bei dir ist, ich gehe nochmal zurück zu deinem Beginn, wo du sagst 22, 23. Ich sag mal, da stellen sich ja viele Anfang 20-Jährige noch ganz andere Fragestellungen und beschäftigen sich nicht mit solchen Dingen. Bist du irgendwie anders aufgewachsen? Waren deine Eltern, ich glaube, sie waren ja auch Heilpraktiker, wenn ich das richtig recherchiert habe im Vorfeld. Also glaubst du, dass das Auswirkungen hatte auf diesen Zugang oder wie kam es dazu?
Ich versuche mich damit eigentlich gar nicht so, das darauf zurückzuführen, aber ich muss tatsächlich sagen, was ich davon bemerkt habe, meine Eltern waren beide Heilpraktiker, mein Vater macht eine traditionelle chinesische Medizin seit über 50 Jahren, meine Mutter hat auch lange massiert und die haben sich ja in Oregon kennengelernt, in der Bewegung von Osho, da haben die sich kennengelernt und das hat mich nicht großartig beeinflusst, soweit muss ich aber sagen, die haben mir einfach ganz viel Raum gelassen.
Ja,
es gab unglaublich wenig Struktur in meinem Haushalt, wenig Ordnung, wenig hat David jetzt sein Zimmer aufgeräumt, sondern, und das, sage ich mal, ist ja irgendwo ein Nachteil. Und auf der anderen Ebene ist es eine Ressource, die ich dadurch entstanden habe, meinen eigenen Weg zu finden und Dinge zu erfinden, um mir totalen Freiraum zu nehmen, etwas zu erforschen, anstatt gesagt zu bekommen, wie etwas funktioniert. Und diese gleiche Ressource hat mich dann letztendlich in dem frühen Alter schon dazu getrieben, solche Dinge zu formulieren.
Lass uns mal so ein bisschen versuchen, in das Thema reinzukommen. Es ist tatsächlich für mich heute auch eine sehr spannende Interviewführung, weil es so wahnsinnig vielschichtig ist. Ich habe alleine hier momentan, ich glaube, 9 Bücher vor mir liegen, die sich nur mit Emotionen beschäftigen. Auflösung, emotionale Energieblockaden, emotionale Befreiung, auf die innere Stimme hören und so weiter. MBS, eher und was es da ja nicht alles gibt. Und es war ganz spannend. Im Vorfeld des Interviews tatsächlich hatte ich noch ein Telefonat und habe dann meiner Gesprächspartnerin erzählt, dass du heute im Interview bist und es um das Thema emotionale und Körper geht. Und sie so, oh, das ist ja ganz spannend. Also, das ist ja spannend. Wann kann ich denn das Interview hören? Ich sage, ab Montag, 7 Uhr. Ja, das muss ich mir unbedingt anhören, weil das interessiert mich auch privat. Und jetzt kam die Frage, ist das dann sowas wie Akupressur oder Punktur oder wie ist das? Und ich sagte so, ich weiß es noch nicht, aber ich werde das nachher mal fragen.
Genau.
Also vielleicht hilf uns mal so ein bisschen so einen Grund da reinzubekommen. Also, was ist eine Emotion beispielsweise? Und wenn du sagst, du drückst am Körper, ist das dann Akupressur? Weil das gibt es ja im Prinzip schon. Oder wie unterscheidet sich in einfachen Worten das, was du tust, dann von den Verfahren, die es ja schon am Markt gibt?
Okay, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu machen, aber auch ein bisschen auszuholen. Erstmal würde ich gerne differenzieren, was eine Emotion ist.
Ja.
Also es gibt einmal Instinkte, Emotionen und Gefühle. Und diese drei Kategorien, die setzen sich im Hirnstamm, hast du die Instinkte, im limbischen System, die sind die Emotionen und die Gefühle finden im Neokortex statt. So kann man das grob Gliedern. Mhm. Und das Spannende daran ist, dass du erkennen kannst, dass so mehr wir ein Hirnstamm sind, mhm. ne, die Instinkte, so primaler ist die Energie ja. und so unbewusster sind wir.
Ja.
Das heißt, diese Differenzierung hilft zu erkennen, aus welcher Entwicklungsstufe des Menschen die Reaktion stammt. Mhm. Und daraus kann man auch ableiten, was Gefühle sind. Mhm. Denn Gefühle sind einfach, könnte man sagen, weiterentwickelte Emotionen. Mhm. Und Gefühle, weil sie vom Neokortex verschaltet werden, mhm. sind es im Endeffekt Emotionen, die haben eine emotionale Komponente, mhm. die aber im Kontext des Neokortex, des Denkens, des Wissens, des Begreifens verstanden werden. Mhm. Das heißt, ein Gefühl ist wie eine spezifische Emotion, mit der wir eine gute Verbindung haben auf mhm. der kognitiven Ebene. Mhm. Genau, und Instinkte sind extrem unbewusst. Mhm. Das heißt, daran kannst du verstehen, wie sich diese drei Ebenen am besten ableiten. Mhm. Ist das Akupressur?
Ja.
Ich habe mich mit sehr vielen Systemen beschäftigt. Mhm. Das Meridian-System mhm. ist ein System, was sehr viel benutzt wird. Mittlerweile hat man tatsächlich festgestellt, dass das Meridian-System sich am meisten mit dem faszialen Netzwerk deckt im mhm. Körper. Also Faszien hast du ja sicherlich ja, schon mal gehört.
Absolut, ja.
Und eine Faszie ist sehr leicht zu verstehen. Das ist im Endeffekt einfach ein Gewebe im mhm. Körper, was alles zusammenhält.
Ja.
Es ist überall präsent,
ja.
in jedem Organ,
ja.
sogar in den Knochen.
Ja.
Und es hält alles zusammen. Es ist ein bisschen wie wenn du eine Orange aufmachst,
genau.
schneidest eine Orange auf.
Ja. Hast du das ne? Weiße und dann geht es immer tiefer.
Ja. Du hast das Weiße? Ja, das Weiße ist die Faszie.
Ja.
Aber wenn du eine Orange rausnimmst, ein mhm. Stück Orange, mhm. dann ist
die auch nochmal verpackt.
Verpackt ja, in der genau. Tüte. Und wenn du das aufmachst, hast sind die auch verpackt.
Ja, genau.
So omnipräsent mhm. im Körper sind quasi die Faszien. Und mhm. darüber hat man festgestellt, dass sich die Meridiane, die aus der traditionellen chinesischen Medizin stammen, auf diese Faszien mappen kann mhm. und bemerkt hat, dass die dort mit diesen Punkten reagiert. Das heißt, sobald wir mit dem Körper arbeiten, mhm. arbeiten wir bewusst oder unbewusst mit den Meridianen.
Das heißt, man könnte auch sagen, oder ist das dann richtig, wenn du sagst, im Prinzip verstehe ich das immer so, diese Faszie ist im Prinzip eine Faszie, die ja praktisch keinen Anfang und kein Ende hat, weil das ja irgendwie alles miteinander dann genau. zusammenhängt. Das heißt, wenn ich sage, du arbeitest mit dem Körper zum Beispiel an einem Punkt, dann mhm. arbeitest du ja in Wirklichkeit praktisch mit dem gesamten Körper, weil es ja dann alles miteinander verbunden ist, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau so ist es.
Ja.
Wir arbeiten mit dem gesamten Körper. Und der
ja.
Körper ist ein System,
ja.
ne, was man verstehen muss. Man muss diese ganzen Dinge systemisch ansehen. Das mhm. heißt, wenn wir versuchen, eine Emotion zu begreifen, mhm. das ist nicht so, als würden wir nur ein Blatt irgendwie versuchen zu beschreiben im Körper. Emotionen sind extrem dynamische mhm. Phänomene, die im mhm. Körper entstehen und die sind nicht zu trennen von der Kognition und mhm. von dem Verhalten eines Menschen.
Mhm.
Das heißt, wir haben jetzt diese extrem dynamischen Phänomene, die wir versuchen zu verstehen. Und da gab es natürlich viele Ansätze, aber man merkt auf der wissenschaftlichen Ebene, dass wir immer noch nicht ganz dran kommen, dass wir es immer noch nicht genau greifen können. Mhm. Deswegen war es so schwierig und ich musste so weit reisen, um mhm. überhaupt Antworten zu bekommen. Mhm. Und eine Antwort darauf hat zum Beispiel diese dänische Psychotherapie Bodynamic, mhm. die in den 60ern sehr viel geforscht hat in der Entwicklung von Kindern. Da entwickeln ja Kinder zu jeder Entwicklungsphase verschiedene Fähigkeiten
mhm.
und sie nutzen verschiedene Muskeln dafür.
Mhm.
Und weil man gesehen hat, dass sie verschiedene Muskeln entwickeln, zur gleichen Zeit, wo sie sich kognitive Fähigkeiten ausbilden,
mhm.
hat man gesehen, dass das genau zur gleichen Zeit passiert. Das heißt, mhm. in dem Zeitpunkt, wo sich die Muskeln entwickeln,
mhm.
entwickeln sich die psychischen Fähigkeiten. Das heißt, sie sind verbunden miteinander.
Mhm.
Und was dann diese Psychotherapeuten herausgefunden haben, ist, indem sie ganz viele Therapeuten ausgebildet haben und dann ganz viele Sessions ausgeführt haben an Klienten. Die haben die ganze Information zusammengetragen und über eine Art Muskeltest haben die verschiedene Muskelgruppen getestet
mhm.
und die ganze Information übereinander gelegt,
mhm.
also über 15.000 Reports mhm. haben die aufeinander gelegt und mhm. festgestellt, dass die Muskeln drei Arten von Reaktionen zeigen können. Die können entweder hypoton sein, das heißt, mhm. ihnen fehlt Spannung, oder hyperton, das heißt, da ist zu viel Spannung,
mhm.
oder sie sind ausgeglichen.
Mhm.
Und anhand von den Reaktionen, ob sie hypo, hyperton oder ausgeglichen sind, haben die eine Karte erstellt von einem Patienten.
Mhm.
Und an dieser Karte kannst du sehen, dass die Muskeln wie eine Art Mosaik bilden,
mhm.
der quasi die Psyche widerspiegelt.
Mhm.
Das heißt, das nennt sich dann Charakterstruktur.
Ja.
Und wir haben alle eine individuelle Charakterstruktur.
Ja.
Und das Spannende ist halt, dass man dadurch ergründen kann, warum nehmen wir Eingriff auf die Emotionen über den Körper? Mhm. Weil wir, seit wir klein sind, diese beiden Ebenen zusammen verschaltet worden sind und verbunden sind.
Was ich bei dir echt hochgradig spannend finde, insofern vielen Dank. Also wenn ihr das sehen könntet da draußen, David ist hier teilweise echt am Rotieren und Überlegen und der Kopf raucht und das Wasserglas wird nachgefüllt. Es ist ja echt brutal schwer, das auch irgendwie in eine Sprache auch so zu gießen, dass man es irgendwie fassen kann. Ne? Aber ja. Und gerade zum Beispiel auch mit den Faszien habe ich selber auch Erfahrungswerte vor ungefähr 2 Jahren gesammelt, als ich so eine Frozen Shoulder hatte, ne, wo einfach gar nichts mehr ging und ich konnte den Arm halt nicht mehr hochheben und so weiter. Und habe dann super Therapeuten in Hamburg gefunden, weil die Ärzte sagten, naja gut, dann musst du halt wahrscheinlich operiert werden und so. Und ich gesagt, okay, alles okay, wenn das gemacht werden muss, muss es gemacht werden, aber davor würde ich gerne mal was anderes probieren. Und habe dann für mich mal praktische Faszienarbeit kennengelernt. Ich meine, ich habe festgestellt, man muss ein bisschen auf Schmerz stehen manchmal mit Faszienarbeit, aber es ist ja guter Schmerz. Und tatsächlich war nach 7, 8 Sitzungen, wo wir wirklich am faszialen Gewebe gearbeitet haben, teilweise an völlig anderen Körperstellen. Ich gesagt, der Schmerz sitzt in der Schulter. Und der Therapeut dann sagte, ja, aber das ist, da müssen wir trotzdem an den Beinen arbeiten oder an den Knien arbeiten oder wie auch immer, um darüber wieder, also es ist halt alles so miteinander verschachtelt, dass ich das echt bemerkenswert finde. Umso schwieriger ist es natürlich manchmal für Leute da dran zu kommen und viele Hörer, die da draußen sind, die sagen sich ja, okay, also jetzt, ich habe verstanden, Psyche und Körper oder Psyche und Muskulatur, das hat sich zusammen entwickelt. Es gibt eine Faszienstruktur, es gibt Instinkte, die liegen so im ältesten Teil des Gehirns, dann gibt es die Gefühle, die Emotionen, die im limbischen System liegen, die Gefühle, die dann so im Denken liegen. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich ganz genau damit? Ja. Also wenn ich jetzt ich sag mal so ganz pragmatisch, ich bin jetzt, keine Ahnung, da draußen unterwegs, ich will meine Ziele erreichen, ich merke auf einmal, ich habe immer wiederkehrende Rückenschmerzen, die einfach nicht nachlassen wollen oder ganz viele, mit denen ich spreche, haben zum Beispiel Migräne oder Kopfschmerzen und so weiter.
Genau.
Wie kann man sich diesem Thema jetzt mal annähern und was kann man womöglich auch selber tun, damit man vielleicht mal so einen Geschmack dafür bekommt, was das eigentlich konkret für mich bedeutet, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen?
Richtig gute Frage. Und die Antwort darauf ist erstmal, man muss verstehen, es gibt 2 Arten von Emotionen. Es gibt einmal gesunde Emotionen, die entstehen, wenn man einen Film guckt oder wenn man einen Freund sieht, den man lange nicht gesehen hat. Dann sind das, könnte man sagen, gesunde, natürliche Emotionen. Auf der anderen Seite gibt es den emotionalen Körper. Das ist im Endeffekt eine konzeptionelle Zusammenfassung von Emotionen, die wir nicht verarbeiten konnten. Emotionen, die wir nicht zu Ende fühlen konnten. So ist es sehr leicht zu verstehen. Eine Emotion könnte man nennen Energie in Bewegung. Ne? Und so, wenn diese Energie nicht mehr in Bewegung ist, dann bildet sie einen Speicher. Und dieser Speicher, das ist das, was schmerzhaft ist, was sich im Körper verkrampft und was Blockaden erzeugt. Dieser Speicher ist dort, weil eine Verdrängung stattfindet. Das heißt, der Mechanismus in unserer Psyche, der nicht bereit ist, die Emotion zu Ende zu fühlen, weil es nicht sicher ist, weil kein Raum dafür da ist, weil es gerade einfach nicht geht, verdrängt die Emotion. Und das Erlebnis damit wird verdrängt und es bildet sich ein Speicher. Unser Körper sagt, okay, alles klar, musst du jetzt nicht fühlen, speichere ich für dich ab, alles klar. Und diese Speicher sind im Endeffekt das, was in der Faszienstruktur und in den Muskeln und in dem Organ die Kontraktion erzeugt und dort eine Verspannung erzeugt in allen Geweben des Körpers. Und die verschiedenen Auswirkungen auf die Gewebearten, das nennen wir dann die Krankheiten im Endeffekt. So kann man sich das verstehen. Das ist ein enormer Einfluss, den Stress auf den Körper hat. Und wenn wir jetzt noch verstehen, wie dieser Stress und welche Emotionen sich wo manifestiert, dann verstehen wir auch, können wir uns ableiten, wie verschiedene Krankheitsbilder zustande kommen.
Und wenn wir jetzt mal von diesen Rückenschmerzen ausgehen, also die können ja, die Schulmedizin sagt ja letztendlich, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wenn du da jetzt drauf schaust, gibt es irgendwie so bestimmte Emotionen, wo du sagst, jetzt höre ich Rückenschmerzen und da fällt mir als erstes die Emotion XY ein. Gibt es so eine Systematik? Konntest du sowas nachweisen mittlerweile?
Ganz genau. Als allererstes will man natürlich wissen, welche Emotion speichert sich denn genau hier und welche Emotion ist denn hier unter meinem Arm?
Das wäre
Arm
zumindest praktisch,
ja. Genau, das wäre super praktisch, genau. Ganz so genau funktioniert es nicht. Es ist eher wie so eine Art Bürogebäude. Wir gehen hin und jede Etage hat ein anderes Thema. Ne? Das heißt, der Rücken und dieses Thema sind nicht willkürlich, sondern die sind genau mit der organischen Funktion verbunden. Und beispielsweise, was macht der Rücken? Er stützt uns. Sachen, die in Rücken auftreten in der Rückenmuskulatur. Diese Muskulatur ist dafür da, uns aufrecht zu halten, um uns zu stützen. Das heißt, alles, was dort kontrahiert, hat mit dem Thema zu tun, nicht unterstützt zu werden, sich nicht unterstützt zu fühlen. Das können wir auch in der Body Map sehen, dass dort einfach die psychologische Funktion von sich unterstützt fühlen gespeichert wird. Mhm. Und genauso ist es mit dem Hals, mit Kloß im Hals haben. Womit hat der Hals zu tun? Da werden Töne erzeugt.
Ja, ausdrücken.
Das heißt,
ja,
genau. Es ist relativ einfach, sich daraus das abzuleiten, ja. Weil diese Dinge, die sind nicht getrennt von der Funktion des Körpers, die dort sind.
Mhm. Ja, ich finde das auch ganz spannend. Also wir sagen das oftmals zum Beispiel auch im Vertrieb, sage ich manchmal, die statisch stabilste Form, die wir kennen, ist ja letztendlich die Kugel. Und alleine wenn man, ne, also rein evolutionsbiologisch, wenn wir halt irgendwie auf dem Baum saßen und Sorge hatten, dass wir irgendwie runterfallen oder wenn wir runtergefallen sind, was haben wir gemacht? Wir haben uns klein gemacht, zur Kugel geformt, weil wir damit natürlich den maximalen Schutz letztendlich hatten. Mhm. Und als ich mich damals mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe, angefangen habe zu beschäftigen, auch in der Bodywork, fand ich das zum Beispiel total faszinierend, haben mir die Frage gestellt, warum sind eigentlich Organe manchmal auf der Rückseite des Körpers ansortiert und warum sind sie auf der Vorderseite ansortiert? Ne? Also fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Mhm. Also so als ein bisschen Unterstützung auch von dem, was du sagst, dass es halt immer eine logische Funktion dafür gibt, warum Organe an bestimmten Stellen sind oder warum der Körper so und so aufgebaut ist, wie die Architektur ist oder welche Aufgaben letztendlich auch da sind.
Super spannend. Und das hat natürlich, wird sich das alles in der Evolution wiederfinden. Mhm. Beispielsweise haben Leute, die mit der Blase Probleme haben, da denkt man so, was könnte das sein? Und da hat man herausgefunden, Leute, die mit Emotionen arbeiten, haben erkannt, dass das viel damit zu tun hat, wie man seine Grenzen setzt. Also wenn der Raum überschritten wird, in dem man wohnt oder wenn man chronisch seine Grenzen überschritten bekommt auf der emotionalen Ebene, dann äußert sich das in der Heilungsphase als eine Entzündung, eine Blasenentzündung.
Okay.
Und das macht total Sinn, ne? Weil wenn man
das
überlegt,
macht total Sinn, ja, klar.
Was wird denn mit der Blase gemacht?
Ja.
Revier markiert.
Ja, ja, klar.
Ja, bei Hunden.
Deswegen. Ja. Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt mal mit meinem Verständnis zusammenfasse, dann sagst du, wir haben sowas wie einen emotionalen Körper und in diesem emotionalen Körper sind letztendlich, das ist praktisch wie ein Storage, wie ein Speicher, wie eine Festplatte, wo alle Emotionen gespeichert werden, die nicht gefühlt werden durften.
Die nicht gefühlt werden durften.
Warum auch immer. So, das heißt, durch dieses Nicht-Fühlen, durch diesen emotionalen Körper, kann es jetzt sein, dass sich Verspannungen, Kontraktionen in Muskeln, im Gewebe, in der Faszie, schlag mich in Anführungszeichen, ich bringe die Begriffe wahrscheinlich nicht ganz in saubere Sache, aber
Bingo. So,
dass man sagt, dadurch können sich zum Beispiel Verhärtungen, Verspannungen, Beschwerdebilder und jeglicher Natur bilden. Soweit richtig verstanden? Das heißt, wenn ich jetzt also die Emotion löse oder die Emotion hervorhebe und erlaube, dass sie gefühlt wird, bedeutet das dann auch, wenn sie aus dem Speicher rausfliegt, dass dann letztendlich es keinen Grund mehr gibt für den Körper, diese Spannung an dieser Stelle zu halten?
Ganz genau so ist es. Und das ist das Faszinierende. Es ist, wenn man es so zusammenfasst, so wunderschön, wie du das gerade gemacht hast, es wirkt so einfach und es wirkt sehr logisch, es macht total Sinn. Und wenn wir damit arbeiten, dann können wir wirklich jede Kontraktion im Körper Kontakt aufnehmen und gucken, welcher Teil wurde hier nicht zu Ende gefühlt. Weil was wir sehen auf der neurologischen Ebene, ist, dass wenn wir verdrängen, dann verbraucht das Energie, Kalorien. Das verbraucht wirklich Kalorien. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Netzwerke im Gehirn, die feuern dann quasi asynchron mit dem Rest des Gehirns. Das heißt, du hast ein asynchrones Feuerungsmuster. Das heißt, ein Teil von dir, den du nicht fühlen willst, wird weggedrängt und wird wortwörtlich im Gehirn asynchron gefeuert. Und dann ist die Heilung dieses Muster, wird dann dazu führen, dass dieses Muster wieder synchron feuert. Das heißt, wir werden wortwörtlich wieder ganz im Gehirn und wir verbrauchen weniger Kalorien, wenn wir ganz sind, weil wir nicht mehr gespalten sind.
Mhm.
Also es wird auf sehr vielen verschiedenen Ebenen findet das statt. Ne? Wir sagen ja, der Bauch ist das neue Gehirn.
Ja.
Und dann sagen wir, das Herz ist auch das Gehirn. Also wir haben jetzt drei Gehirne. Und eigentlich, ich glaube, worauf es hinaus soll, ist, dass wir erkennen, das, was wir glauben, was das Gehirn macht, macht eigentlich der ganze Körper.
Mhm. Und ich komme noch mal ganz kurz zurück jetzt zu diesen Rückenschmerzen. Also wenn ich da jetzt jemand bin, der jetzt, keine Ahnung, Rückenschmerzen hat und jetzt habe ich verstanden, es gibt diesen emotionalen Körper. Jetzt versuchen wir es mal so in den Hausgebrauch, mal so eine erste Übung vielleicht mal aufzubauen.
Ja.
Also was kann jemand machen?
Genau, ja, es gibt unterschiedliche Zugänge dazu, je nachdem, welcher Typ Mensch man auch ist. Ne?
Okay.
Also wenn man zum Beispiel jemand ist, der sehr starke Emotion hat, mhm, und glaubt, ja, ich fühle doch die ganze Zeit Emotionen, mhm, wieso geht das nicht weg? Mhm. Das ist nicht fühlen. Fühlen bedeutet, Emotionen halten zu können. Das bedeutet, Emotionen verarbeiten zu können. Das heißt, je nachdem, welcher Typ wir sind, müssen wir daran anders rangehen. Aber wir können erstmal auf jeden Fall innehalten und wir können alleine mit der Atmung kann ein Release erzeugt werden. Mhm. Alleine mit dem richtigen Druck an der richtigen Stelle kann ein Release erzeugt werden. Oder nur, dass jemand die richtigen Worte sagt und da steht ein Release. Mhm. Was wichtig ist, ist, dass wir uns sicher genug fühlen, damit das, was wir nicht zu Ende fühlen konnten, fühlen können. Eine Umgebung, in der wir uns erlauben, das, was nicht gefühlt werden konnte, zu fühlen. Dass wir dem Chef, dem wir eigentlich fuck you sagen wollen, dass wir das aussprechen können. Mhm. Und dann löst sich die Spannung, wenn wir erlauben, das, was nicht fertig geworden ist, fertig zu werden.
Finde ich eine schöne Definition. Fühlen bedeutet, Emotionen zu halten. Das heißt, zurück zu dieser Übung, du sagst gerade, es gibt unterschiedliche Menschen, die sich dann unterschiedlich annähern. Mhm. Wie viele unterschiedliche Typen gibt es denn?
Also grundsätzlich kann man das in gibt es ja diese Charakterstruktur,
ne? Und, von der du erzähltest, genau.
Und die ist, je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe man traumatisiert wurde, ich benutze das Wort nicht so, ich sage eher Abdruck, ne? Ja. Weil Trauma oder also es sind eher Abdrücke, die passieren, ein Erlebnis passiert und es hinterlässt einen Abdruck in uns. Und je nachdem, in welcher Stufe wir diesen Abdruck bekommen, je nachdem entwickelt sich dann auch die Charakterstruktur. Aber es gibt zwei grundlegende Artenweisen, wie wir Emotionen verarbeiten können. Mhm. Einmal Menschen, die nennt man die mentale Struktur. Das sind Menschen, die ab dem dritten Trimester bis zu 3 Monaten eher am Anfang einen Abdruck bekommen haben. Mhm. Und dann gibt es die emotionalen, die haben eher spät zwischen dem dritten Trimester und den 3 Monaten einen Abdruck
Trimester bekommen. Bedeutet dann innerhalb der
genau, pränatal,
der also, Schwangerschaft.
Genau, innerhalb der Schwangerschaft, genau. Und bevor die auf die Erde gekommen sind, was die Mutter zu sich nimmt, wie sie sich verhält, ob sie Angst hat, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Charakterstruktur des Kindes. Mhm. Und super spannend, muss man sich mal überlegen überhaupt. Ne? Und dann führt das dazu, wenn der Abdruck groß genug ist, dass ein Mensch eher der mentalen Struktur entspricht. Mhm. Und das führt dazu, dass der Mensch eher Emotionen beobachtet oder sie gar nicht erst wahrnehmen kann. Mhm. Während der emotionale Typ, das andere Extrem, ganz viel Emotion die ganze Zeit fühlt und die ganze Zeit denkt, ich fühle doch so viel, ich fühle doch so viel, wieso passiert hier nichts? Ja, weil du überwältigt wirst von Emotionen. Du kannst die Emotionen nicht halten. Das ist im Endeffekt so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Auto. Wir sitzen im Auto, es gibt das Gas und es gibt die Bremse. Und die einen müssen aufs Gas drücken, das sind die mentalen, die müssen eher mehr Emotionen fühlen. Und die anderen müssen eher auf die Bremse drücken, um Selbstregulierung zu erzeugen. Genau, und je nachdem, welcher Typ wir sind, müssen wir schauen, wie wir jetzt mit diesen Rückenschmerzen umgehen. Grundsätzlich brauchen wir einfach nur, rein theoretisch, nur genug Energie, um die Verdrängung, die dort stattfindet, zu überwinden. Das heißt, dort ist ja eine Kontraktion und da wird ja etwas weggedrückt. Und dieses Wegdrücken von uns, wir drücken uns selber weg, ein Teil von uns selber weg. Wir haben aber nicht genug Energie, um die Verdrängung zu überwinden, um loszulassen, könnte man sagen. Das heißt, ein Therapeut ist jemand, der kommt und der hält Raum auf so eine bedingungslose Art und Weise, dass dort auf einmal genug Energie oder genug Aufmerksamkeit, könnte man sagen, genug Liebe, genug Fürsorge da ist, dass dieser Mensch sich so gehalten fühlt, dass er diese Verdrängung loslassen kann, die Kontraktion loslassen kann. Mhm. Und wie schon vorher gesagt, das Gehirn fängt an, synchron zu feuern. Es entsteht ein Fluss, es entsteht ein Wärmegefühl im Körper, man sieht Licht, alle möglichen Reaktionen passieren da und die Kontraktion wird gelöst. Und es wird wahrscheinlich sich herausstellen in den nächsten Jahren, dass das mit das Gesündeste ist, was dem System passieren kann, wenn diese Verdrängung überwunden wird. Mhm. Noch gesünder als jahrelang gesund essen oder Sport zu machen teilweise. Das ist meine Vermutung.
Also ich kann es tatsächlich an dieser, manchmal mache ich es ja im Podcast, dass ich auch mal so ein bisschen so aus meinem Leben plaudere, wenn es gerade passt. Und ich weiß noch, ich hatte eine Sitzung beim Osteopathen, das war ganz interessant, Florian aus Österreich, werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und wir hatten uns beim Workshop kennengelernt, und er bot also Sitzung an Und ich gebe freimütig zu, ich habe bis dahin immer geglaubt, ein Osteopath ist jemand, der für Chiropraktik zu wenig Muskeln hat. Das war mein Bild von meinem Osteopathen, das habe ich ihm auch gesagt. Und davon hat er genauso wie du auch gelacht und sagt, Mensch, du bist wenigstens ehrlich. Dann sage ich, ja, und ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Also wenn du magst, dann buche ich gern bei dir eine Session. So, und dann hatten wir, um das jetzt kurz zu machen, eine erste Session, die war irgendwie beeindruckend. Ich merkte, irgendwas verändert sich, aber war jetzt kein mega Breakthrough oder so, aber ich war irgendwie neugierig. Und bin dann am nächsten Tag nochmal zu ihm hingegangen. Und diese Session war abends um 20 Uhr und sie war angesetzt für eine Stunde. So, und dann fing er irgendwann an, bei mir am Bauch zu arbeiten und in die Leber reinzugehen. Und ich weiß bis heute, ehrlich gesagt, nicht warum, aber innerhalb von Minuten brachen bei mir alle Dämme und ich habe noch nie, David, ich habe noch nie 2 Stunden in Folge habe ich Rotz und Wasser geheult. Mhm. Ich weiß bis heute noch nicht mal warum.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. De facto war es so, irgendwann saß er nur noch neben mir und hat mich irgendwie im Arm gehalten. Ich bin alle Emotionszustände durchgegangen, glaube ich, die ich kannte. Und die Sitzung war dann, ich glaube, um 11:45 waren wir dann tatsächlich mal so weit, dass ich alleine wieder auf mein Zimmer gehen konnte. Und am nächsten Tag habe ich mich gefühlt, als würde ich über Wolken schweben und war sowas von entspannt wie selten zuvor in meinem Leben. Und als ich dich kennengelernt habe und wir das erste Mal gesprochen haben, da dachte ich, ich glaube, ich habe damals sowas entdeckt wie ein Emotion Release, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was damals eigentlich passiert ist.
Wunderschön. Und man wird richtig ganz. Ne?
Ja, total.
Man wird wieder ganz.
Ja, total.
Und das Interessante ist, ne, es ist nicht nur, dass wir uns ganz fühlen, es sind wirklich Anteile in diesen Emotionen drin. Ja. Das heißt, es ist nicht nur eine Emotion, wenn eine Emotion aufsteigt in uns, ist es nicht nur so, ja, jetzt habe ich die Emotion, sondern ein Anteil von uns steigt auch auf. Das heißt, der Anteil, der diese Emotion meistens in der frühkindlichen Zeit nicht fühlen konnte. Mhm. Das heißt, da, ich weiß nicht, ob das Thema schon mal angesprochen wurde, aber inneres Kind ist so ein Begriff, der benutzt wird, um diese Anteile zu beschreiben.
Ja.
Alle Menschen haben diese innere Kinder oder mehrere innere Kinder.
Ja.
Und in dem Moment, wo dieser Anteil kommt, ist es so, als würde ein Kind an dein Bein ziehen.
Mhm.
Ne? Und dieses Kind sagt, Papa, ich fühle mich schuldig. Ich fühle mich schuldig. Und dann ist die Frage, was machst du mit dem Kind? Entschuldigst du dich bei allen anderen und sagst, hey, wieso hast du das getan? Du darfst dich nicht schuldig fühlen und so weiter. Nee, ganz logisch würdest du diesem Kind mit deinem Herzen begegnen und sagen, hey, es ist okay, sich schuldig zu fühlen. Und wenn wir anfangen, so mit uns umzugehen, dann erlauben wir unseren Anteilen und unserem System wieder ganz zu werden und dieses Kind löst sich dann auf und diese Energie von dem Kind kommt zurück zu uns geflossen und wir werden wortwörtlich wieder ganz.
Ja, manchmal ist das ja so ganz spannend, wenn man jetzt einfach nur die Vokabeln austauscht. Ich stelle mir das jetzt gerade mal im organisatorischen Kontext vor, ein Unternehmen. Auch da könnte es ja sein, dass, ich meine, auch Mitarbeiter, ne, die ja dann in den Emotionen womöglich sich nicht trauen. Oder wie viele Teams habe ich schon begleitet, wo du einfach siehst, dass einem Botschaften unterdrückt werden, dass Gefühle, Emotionen, dass das alles weggedrückt wird, dass nur brav mit dem Kopf genickt wird und so weiter. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Potenzial ja letztendlich auch da drin stünde, wenn man mal so ein neudeutsches Wort nimmt, in dieser New Work Bewegung, vielleicht dann tatsächlich auch mal New Work zu nutzen, um zu sagen, hey, lass uns doch mal allen Ernstes auch über die Kraft von Emotionen an dieser Stelle sprechen und auch mal einen Ausdruck finden, was es eigentlich für dich als Organisation bedeutet, wenn du von deinem Bewusstseinslevel als Organisation Mitarbeitern, Führungskräften der Organisation erlaubst, gewissermaßen auch Emotionen zu spüren, zu verarbeiten, rauszulassen, damit zu arbeiten und ähnliches. Das kommt mir gerade in den Sinn, dass nämlich bei allen Hochleistungsteams zum Beispiel, sei es in Krankenhäusern, im Spitzensport und so weiter, sind Emotionen einer der absolut treibenden Schlüssel.
Ja.
Also was du vorhin gesagt hast, nicht dieses permanente Emotionen hochzudrehen, sondern schon das auch damit bewusst umgehen zu können. Aber ich weiß noch, ich war mal bei einem Kongress, das werde ich nie vergessen, das war ein Schweizer Sportarzt, der dieses Referat machte und der zeigte Bilder, wo sie, ich weiß nicht mehr, ob das MRT-Aufnahmen waren oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall die Quintessenz war, dass er sagte, wir wissen heute, dass diejenigen, die im Sprint, das ging um Sprint, dass diejenigen in diese letzte Hundertstelsekunde, um die es da oftmals geht, die kannst du nicht mehr bewusst trainieren. Die kannst du nur dann trainieren, wenn du innerhalb der Muskulatur keine emotionalen Blockaden mehr hast. Mhm. Und das fand ich damals total spannend. Und es gibt auch im Sport diese Body-Mind-Connection, ich weiß nicht, ob die du kennst, wo man mittlerweile mit Aufmerksamkeitstraining in den Muskel reingeht und gute Gefühle in den Muskel schickt und nachweisen konnte, dass dadurch beispielsweise Muskelwachstum beeinflusst werden kann. Also auch da merkt man, finde ich, immer wieder diese Verbindung zwischen Gedanken, Gefühlen und Körper dann an der Stelle. Ne?
Ja, und das Spannende ist auch, wir wissen intuitiv eigentlich, dass diese Verbindung, glaube ich, da ist.
Absolut.
Wir fühlen es.
Absolut.
Ein Disconnect, der einfach da ist, dass wir glauben, wir müssten von außen bewerten, was da gerade passiert. Also wenn wir versuchen, ja, wir haben jetzt diese Studie gefunden und jetzt verstehen wir, was hier passiert. Und ja, okay, aber wir sitzen doch genau inmitten des Systems, was wir versuchen zu verstehen.
Ja.
In der Mitte, wir sind mittendrin, wir sind das System. Also können wir fühlen, was für uns richtig ist und wie sich das anfühlt.
Ja, definitiv. Und ich habe hier gerade mal eins dieser Bücher aufgemacht das ist das Tabers oder Tabers, ich weiß nicht, medizinisches Wörterbuch. Da könnte ich jetzt viel draus vorlesen, aber den Satz, den ich vorlesen möchte, ist, da führt dieser Taber nämlich oder Taber weiter aus, Veränderungen im Gefühlsbereich werden stets von physiologischen Veränderungen begleitet, aber diese Veränderungen werden meist weder von der Person, die dieses Gefühl erfährt, noch von einem Beobachter im ersten Schritt wahrgenommen. Das steht wohlgemerkt im medizinischen Fachlexikon. Ne? Also ich finde das ganz, ganz spannend, auch wenn man sich verschiedene Quellen dann mal heranzieht, wie viel wir eigentlich letztendlich da ja schon wissen und wie viel auch schon bekannt ist.
Ja, und letztendlich in diesem Bereich Hochleistungssport, was du gesagt hast,
ne?
Dort muss im Endeffekt eigentlich eine enorme auch Verdrängung stattfinden, weil das ist nicht verkörpert, was da stattfindet,
sondern
es wird auf Leistung gehandelt. Das heißt, diese Menschen können auf eine Art und Weise verdrängen, um die optimale Performance ihres Körpers zu gewährleisten. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist total spannend, dass die das können. Und das musst du dir vorstellen, die Menschen, die am schnellsten laufen, die können am besten mit diesem System auf diese Art und Weise verdrängen. Die können mit ihrem System so umgehen, dass sie diese Gefühle oder die Signale des Körpers, die bei normalen Menschen eintreten würden, wie sagen würde, der Körper sagt dann, nee, jetzt genug gelaufen für heute, ignorieren und auf eine Art und Weise umwandeln können, dass sie noch weiter funktionieren können.
Aber ist das dann langfristig, also fast eher in deinem Fall eine rhetorische Frage, das kann ja dann langfristig unmöglich gesund sein, oder?
Nee, unmöglich.
Ja, weil ich meine, das sind ja dann Spezialkräfte, vielleicht auch Polizei, Sportler, wie du gesagt hast. Also ich finde das gerade ganz spannend. Also alles Personengruppen, von denen man ja eigentlich sagt, dass sie relativ früh lernen, ihre Emotionen oder Entscheidungen ohne große emotionale Beteiligung zu lösen. Soweit ja die Idee und die Emotionen kräftig zur Seite schieben. Wir wissen ja aus der Hirnwissenschaft, dass das gar nicht geht heutzutage. Genau. Aber sie genauso wie du gerade gesagt hast, sie verdrängen ja tatsächlich im wahrsten Sinne oder lernen Gefühle dann oder Emotionen zu verdrängen, oder?
So, genau so ist es ja auch. Und wenn wir uns das Ziel von Arbeit ist ja auch Leistung. Mhm. Wir müssen etwas erbringen, Ergebnisse erbringen. Und auf all diesen Ebenen wird ja um jeden Preis Leistung erbracht. Mhm. Um jeden Preis. Und jetzt merkt man, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn die ein bisschen mehr Mindfulness lernen, damit die noch besser Leistung erbringen können. Mhm. Und das hilft. Die können noch besser Leistung erbringen. Und spannend wird es halt, wenn wir dann wirklich in diesen emotionalen Bereich kommen, diese Menschen. Weil das sind, du musst dir vorstellen, die größten Gebäude auf dieser Erde sind Gebäude, wo Menschen ihre Emotionen verdrängen. Ne? Fabrikgebäude, alles Mögliche sind wirklich riesige Gebäude, wo Menschen einfach nur arbeiten. Ne? Und das bedeutet Stress. Und Stress bedeutet Verdrängung von Emotionen.
Ja, und ich finde es ganz interessant, das Buch habe ich jetzt nicht hier. Ich kann es jetzt auch nicht holen während der Aufnahme, aber ich kann nachher nochmal nachgucken. Ich habe ein Buch gefunden, da ist eine Statistik von der WHO drin. Mhm. Ich glaube, die WHO sagt mittlerweile, dass ich meine 95% aller Krankheiten hochgradig stressinduziert sind.
Genau.
Also auch Angst gilt ja als der Krankheitstreiber schlechthin. Stress gilt als der Krankheitstreiber schlechthin. Ne?
Genau.
Wo man sagt, okay, interessant, dass auch da so viel Verbindung zur Psyche besteht und auch zu der mentalen Landkarte, die wir mit uns rumschleppen und letztendlich ja, wenn wir wieder auf deine Arbeit zu sprechen kommen, wahrscheinlich auch mit diesen ganzen unterdrückten Emotionen, die einfach mal gesehen werden
wollen. Genau. Ne? Und wenn wir uns dann angucken, woran sterben Menschen? Mhm. Oh, sie stirbt an einer Lungenerkrankung, oh, sie stirbt am Herzinfarkt, dann merkt man, vielleicht sind diese Dinge, an denen diese Menschen sterben, nicht willkürlich, sondern sie hängen mit den emotionalen Themen, die nicht verarbeiten wollen, zusammen.
Spannende These, ja. Also gibt es da Untersuchungen drüber? Ist das mal, also generell deine Arbeit, also ich weiß mittlerweile aus meinen Forschungen, weil ich mich damit auch selber schon lange auseinandersetze, dass es ja immer wieder so Fragmente von Forschungsergebnissen gibt, auch genau. Zum Beispiel Palm Therapy, Dr. Moshe Swang, ich weiß nicht, ob du die kennst, ein lieber Kollege von mir, Freund, auch Ausbilder, der in der Nähe von München sitzt. Palm Therapy arbeitet mit Druckpunkten letztendlich an der Hand.
Okay.
Und es gibt mittlerweile, also Dr. Moshe Swang, der das Verfahren entwickelt hat, hatte eben damals gesagt, wir müssen gucken, dass wir eine medizinische Glaubwürdigkeit herstellen. Und dann wurde eine Doppelblindstudie sehr aufwendig durchgeführt. Das Ganze ist im Medical Journal veröffentlicht und es ist tatsächlich bewiesen, dass bestimmte Punkte an der Hand ganz konkrete Release-Effekte auslösen können, während hingegen andere Punkte wiederum nicht denselben Effekt haben. Ja. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es gibt hier ein bisschen Erkenntnis, da ein bisschen Erkenntnis, dort ein bisschen Erkenntnis, ja. Aber so richtig geballt zusammen habe ich das noch nirgendwo gefunden.
Genau, und das liegt ja auch daran, dass wir in einer Studie immer nur eine Variable isolieren.
Ja, ne? Gut, das stimmt. Ja.
Und wir gucken uns das System Körper, Mensch an. Mhm. Wow, wie viele Variablen kommen da zusammen und interagieren. Stimmt. Ist ein bisschen so, stell dir mal vor, du versuchst ein iPhone, das User Interface zu verstehen, ohne das User Interface je zu benutzen und nur die Einzelteile anzugucken.
Ja.
Ich glaube, jeder Software-Ingenieur weiß, dass das geht nicht. Das ist Katastrophe. Ja. Ne? Das ist nicht die Art und Weise, wie wir sowas begreifen würden. Mhm. Wenn wir die Software begreifen wollen, über den unseres Bewusstsein oder dieser Mensch, der da drin ist, in diesem Körper begreifen wollen, dann müssen wir in diesen Menschen, wir sind ja schon dieser Mensch und dann müssen wir von da aus gucken, was passiert denn, wenn ich hier meine Aufmerksamkeit hinbringe? Oh, irgendwas löst sich da, oh, da, wenn ich jetzt tiefer atme, dann spüre ich, oh, was ist das? Ist feuriger, ist das Wut? Mhm. Ne? Und darüber können wir herausfinden, wie diese Dinge funktionieren. Mhm. Wir sind ja mitten in dem System, was wir versuchen herauszufinden.
Und das finde ich ganz spannend, was du gerade nochmal gesagt hast. Du hast gerade das Wort Wut zum Beispiel angesprochen. Mhm. Ich habe das schon mal im anderen Podcast angesagt, aber ich will es gerne hier auch nochmal sagen. Ich finde das auch so wahnsinnig wichtig, dass wir mal aufhören, bei Emotionen gut und schlecht zu unterteilen. Ja. Also was für eine Absurdität. Also das, was ich immer höre, ist, wenn ich zum Beispiel sage, hey, es ist super geil, wenn du auch aggressiv bist. Mhm. Und dann gucken mich die Leute immer so, nein, das darfst du nicht, um Gottes Willen, Aggression. Mhm. Und dann sage ich immer, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, aber ich sage immer, Aggression ist eine nach vorne gerichtete Bewegungsenergie, die treibt dich an.
Ja.
Wie du sie einsetzt, also was deine Intention ist, bestimmt ja dann das Ergebnis. Aber die Aggression per se ist für mich eine Schaffenskraft. Und wenn ich die dann wegdrücke, dann klappt das einfach nicht. Und irgendwann bricht das dann an anderen Stellen raus und man wundert sich, aber der war doch immer so nett oder die war doch immer so gutmütig und jetzt, was ist denn jetzt los? Man sagt, naja, du kannst es halt, also irgendwie so, sucht sich das System und die Emotionen dann den Weg, um tatsächlich dann auch nach außen zu treten. Also
ganz genau so ist es. Und es gibt diese zwei Kategorien Emotionen. Man kann Emotionen gliedern in verletzliche Emotionen und stabilisierende Emotionen. Mhm. Und verletzliche Emotionen sind sowas wie Scham, Schuld, Trauer. Das sind alles Dinge, die bringen dich in Kontakt mit deiner Verletzlichkeit. Mhm. Du bist wirklich, wenn du diese Emotionen fühlst, mehr mit dir beschäftigt. Du hörst dich in so einen Ball und bist so in deiner inneren Welt mehr. Ja. Ne? Wut und Freude allerdings ist etwas, was aufbauend ist. Es baut dich auf und deine Aufmerksamkeit richtet sich auch mehr nach außen. Mhm. Ne? Und genauso ist es, wenn unsere Grenze überschritten wird, dann müsste eigentlich Wut kommen. Aber weil so viele Menschen ihre Grenze so häufig überschritten lassen haben, dass sie gar keinen Kontakt mehr mit ihrer Grenze haben. Mhm. Ne? Das ist dann so ein bisschen so wie, als hättest du so einen Luftballon, weißt du, eine gesunde Grenze ist so ein aufgeblasener Luftballon. Du fühlst ihn und du fühlst, ah, das ist direkt Gegendruck. Mhm. Ne? Und dann bei vielen Menschen ist es so, die keine Grenzen setzen können und die in der Entwicklungsphase als Kind, wo sich die Grenzen nicht richtig ausgebildet haben, weil sie sich verantwortlich fühlen für ihr Familiensystem zum Beispiel und sie nicht wissen, wo sie anfangen und wo sie aufhören, ist es so ein bisschen wie so ein schlaffer Ballon. Ne? Mhm. Da piekt jemand rein und dann kann man immer wieder reinpieken. Aber um an die Grenze zu kommen, muss der Mensch einmal richtig doll, musst du richtig doll diesen Ballon zusammendrücken, damit sich da eine Spannung aufbaut. Und dann kommt der Mensch an seine Wut. Und diese Spannung ist Wut. Das heißt, alles, was wir reindrücken, was gegen deine Würde geht, diese Spannung kannst du als Würde vorstellen. Alles, was gegen deine Würde geht, erzeugt Wut. auch bei Menschen, die keine Grenzen setzen können.
Ich bin immer noch so ein bisschen im Hinterkopf bei den Rückenschmerzen.
Können wir gerne drüber reden.
Also ich habe das jetzt, also ich habe jetzt das mit dem emotionalen und dem mentalen Menschenverstand, hochspannende Differenzierung, habe ich noch nie gehört. Die einen, die also überbordend permanent erleben und deswegen nicht halten können, die anderen, die im Prinzip zu wenig Gas haben, in Anführungszeichen, und deswegen ein bisschen mehr erstmal aus sich rausholen müssen.
Genau.
Aber trotzdem ist ja da draußen jetzt womöglich noch jemand, der sagt, was mache ich denn jetzt mit meinen Rückenschmerzen? Gehen wir es mal systematisch durch. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt jemand, der von sich aus, ja, ich bin permanent in Emotionen, sie sind permanent überbordend und so weiter.
Ja.
Was kann der jetzt in einem ersten Schritt machen, um mal so ein erstes Gefühl zu bekommen, was diese Form der Arbeit, die du da machst, bedeutet? Also was soll er jetzt als ganz konkrete Übung machen?
Wir nehmen jetzt mal das Thema Rückenschmerzen.
Ja, ne? Genau.
Genau, Rückenschmerzen bedeutet, du fühlst dich nicht unterstützt. Das heißt, dir fehlen Ressourcen und aufgrund dessen verengt sich und kontrahiert das Gewebe dort. Und was man machen kann, ist, man kann sich konkret unterstützende Menschen vorstellen. Ne? Stell dir einfach mal vor, Familienmitglied oder jemand, ne, wenn man religiös ist, Jesus oder sonstiges, steht hinter dir, ne, dein Vater oder eine Person, die einen inspiriert hat, und legt die Hand genau auf die Stelle, wo die Rückenschmerzen sind. Und wenn man sich dafür mal 10 Minuten Zeit nimmt und sich das wirklich vorstellt, dann aktiviert man eine Ressource im Bewusstsein, weil das Gehirn weiß den Unterschied nicht zwischen dieser Vorstellung und der Realität. Das ist dann so, als wäre wirklich dein Vater wieder da oder dein Coach, und der hält dich dann da und dein Körper merkt das und das Nervensystem fängt sich an zu entspannen.
Und das geht für beide Typen.
Das geht
sowohl für den emotionalen wie auch für den mentalen.
Das geht für alle. Du kannst Ressourcen aktivieren. Jetzt zum Thema Rückenschmerzen.
Ja,
ne? Deswegen, ich kann dir keine Pauschalantwort geben für alle verschiedenen Manifestierungen. Das wäre irre. Aber für Rückenschmerzen würde das zum Beispiel sehr gut funktionieren.
Okay, ja, verstehe. Und der zweite Klassiker sind Kopfschmerzen. Hast du da auch noch abschließend so einen heißen Tipp?
Genau. Kopfschmerzen ist eine ganz, ganz typische Art und Weise, vom Körper zu verdrängen. Und es wird eine Emotion verdrängt, die eine sehr niedrige Frequenz hat. Das heißt, sie wird eine Emotion, die mit sehr viel Verdrängung assoziiert wird. Das heißt, es gibt Emotionen, da ist wenig Verdrängung drum, und Emotionen, da ist ganz viel Verdrängung drum. Und diese Emotion, die so tief schwingt, ist zum Beispiel Ohnmacht oder Hilflosigkeit. Das heißt, die Frage an dich, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast, ist, wo im Leben, in welchen Aspekten des Lebens fühlst du dich hilflos und ohnmächtig? Stell dir diese Frage und öffne dich und atme da rein, konzentriere dich auf den Bereich, der wehtut, und überleg mal, welche Person kommt dir denn da, wenn du diese Frage stellst? Wo fühlt sich ohnmächtig? Mit dieser Person in Interaktion fühle ich mich total unter Druck gesetzt von meinem Vater, dass ich jetzt irgendwie diesen Abschluss machen soll oder sonstiges. Da fühle ich mich voll ohnmächtig. Und dann auf einmal können ganz schnell die Tränen kommen, weil wir wirklich diese Verdrängung anfangen zu überbrücken, indem wir identifizieren, was verdrängt wird. Wir bauen damit eine Verbindung zwischen diesen asynchronen, nicht verbundenen Gehirnnetzwerken auf, über dieses Verständnis. Und dann fängt es an, das Prozess des Ganzwerdens, es wird gefühlt und es entsteht eine Harmonie.
Und was ich da sehr schön finde, beziehungsweise sehr spannend finde, ist, dass also deine Arbeit sich, wie sie vielleicht am Anfang des heutigen Gesprächs darstellt, dass du einfach da bist und ein bisschen auf den Körper rumdrückst, dass es damit wahrlich nicht getan ist. Aber das ist ja, wenn ich dir jetzt zugehört habe zwischen den Zeilen, es gibt also eine körperliche Ebene, auf der du arbeitest, um zum Beispiel den Druck, wenn ich nochmal den Ballon nehme, um den Druck überhaupt aufzubauen, um den Impuls zu setzen.
Ja.
Dann gibt es aber praktisch eine visuelle Ebene, in der ich mir Dinge vorstelle,
ganz
beispielsweise.
Genau.
Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch also in aller Regel gibt es dann noch eine dritte Ebene, weil wir immer in Dreierkonstellationen arbeiten, sage ich mal, die dann wahrscheinlich auf der mentalen Ebene oder auf einer symbolischen Ebene oder was auch immer dann noch zusätzliche Impulse mit reingibt. Ne?
Genau, weil ich habe ja vorhin gesagt, eine Emotion ist nicht nur einfach nur eine Emotion, sondern es ist ein Teil deines Bewusstseins, der dort verdrängt und abgespeichert wird.
Ja.
Das heißt, nicht nur wird eine Emotion abgespeichert, sondern auch Erinnerung, Empfindung, Gerüche, all diese Informationen, die Inhalte deines Bewusstseins zu dem Zeitpunkt, all das wird abgespeichert. Und wenn wir jetzt versuchen, dort wieder mit Kontakt aufzunehmen, dann müssen wir die Idee, die wir darüber haben, was eine Emotion ist, ein bisschen erweitern. Ne? Und Teil dieser Emotion kann nämlich Bilder sein, Erinnerungen, Gerüche, Empfindung. Das heißt, wir arbeiten wirklich auf diesen drei Ebenen, könnten wir jetzt mal grob zusammenfassen, ja. Um wirklich zu begreifen, was diese, wir müssen auf diesen drei Ebenen auch wirklich flexibel bleiben, weil diese Artefakte auf diesen drei Ebenen auch auftauchen.
Was glaubst du so, nachdem, mit wie vielen hundert von oder tausenden von Leuten hast du jetzt weltweit gearbeitet ungefähr?
Ich glaube, ist noch im Hunderterbereich, also okay. 300 vielleicht.
300, ja, ist ja auch schon eine ganze Menge in dem Segment. Was würdest du sagen, wenn jemand, also das ist natürlich eine reine Baucheinschätzung, ne? Aber wenn wir so eine 10er-Skala haben und 10 ist das absolute Potenzial, was ein Mensch hat, wie viel Potenzial aus deiner Erfahrung nach kann ein durchschnittlicher Mensch zusätzlich eben, sagen wir mal, aktivieren und erreichen, wenn er sich mal mit diesem Thema Emotional Release tatsächlich auseinandersetzt?
Ich glaube, man kann nur sein Potenzial erreichen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Das glaube ich auch, ja.
Ich glaube, dass Emotionen sind so fundamental, so fundamental. Mm. Es ist das subjektivste Phänomen, was es gibt. Mm. Ne? Und wenn wir das ignorieren, ne? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die wissen mehr über ihr Auto als über ihre Organe. Ne? Ja. Die wissen, ne? Und die wissen genauso mit Emotionen, die wissen nichts über ihre Emotionen. Das heißt, wenn du wirklich dich verwirklichen willst, kannst du bis 10, wenn du dich um deine Emotionen kümmerst, dich als Mensch verwirklichen. Ohne Emotionen wird es sehr schwierig. Mm.
Und eine der Möglichkeiten, wie ihr euch da draußen letztendlich weiter verwirklichen könnt, ist zum Beispiel David auch mal zu kontaktieren. Die Webseite von dir schreibe ich noch in die Shownotes, emotionreleases.com. Ne? Das S am Ende ist ganz wichtig, habe ich festgestellt. Genau. Und ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst, zu Gast warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und wir wünschen euch natürlich auch weiterhin ein gutes Reinkommen in diese neue Woche. Habt einfach den Mut, auch tatsächlich zu euren Emotionen zu stehen. Und vielleicht so als abschließender Appell, was mir manchmal ganz wichtig ist, auch wenn wir da draußen sind, wir sind so oft gewöhnt, auch im Vertrieb so leere Rituale zu feiern. Wir begrüßen Menschen, wir gehen mit ihnen in den Dialog und irgendwann kommen wir wieder raus und eigentlich wissen wir nichts über diesen Menschen und was ihn bewegt und was ihn wirklich bewegt. Und wir setzen uns hin und schreiben irgendwelche Angebote und geben irgendwelche Preise ab und wundern uns, dass dann ganz viel Preiseinwände und alles Mögliche um die Ecke kommt. Und meine ganz eigene Erfahrung ist, wenn wir aufhören, inhaltslose Rituale zu leben und stattdessen gehaltvolle Zeremonien feiern, dann ist es unglaublich, wie sich Menschen öffnen und was das auch bedeuten kann, wenn sich Menschen emotional öffnen und dir wirklich erzählen, was sie bewegt. Und dann kannst du auch da draußen deine vertrieblichen Powerziele nochmal auf einer ganz anderen Ebene erreichen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielen Dank an dich, David, dass du da warst. Komm gut rein und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.